grüß Sie. Bevor es losgeht, heute ein Hinweis in eigener Sache, denn unsere Sendung 1:1 der Talk ist live auf dem BR Podcast Festival in Nürnberg am 16. Oktober um 20 Uhr im BR-Studio. Da empfängt dann Caro Matzko Karl Theodor zu Gutenberg und Sie können dabei sein. Infos und Tickets gibt's unter podcastfestival.de. Und damit geht's los. Herzlich willkommen, zugeschaltet aus Berlin, Marina Czerniski. Frau Czerniski, wie haben Sie den 7. Oktober 2023 erlebt?
Ja, der 7. Oktober im letzten Jahr ist tatsächlich ein markantes Datum, ein Tag und ein Termin, der glaube ich, historisch geworden ist. Auch ein Begriff für Juden und Jüdinnen. Leider stellen wir und stelle ich immer wieder fest, dass dieser Tag eben für die jüdische Gemeinschaft sehr relevant ist. Tatsächlich auch eine sehr große Bedeutung hat. Für die anderen Menschen im Umfeld ist es nicht zwingend der Fall. Und aktuell erleben wir auch, dass am 7. Oktober auch ganz explizit Maßnahmen, Veranstaltungen geplant werden, die der Erinnerung an die Massaker rund um den 7. Oktober widersprechen, beziehungsweise eigentlich nicht würdigen, sondern im Gegenteil.
1:1 Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Marina Czerniski, Psychologin und Antisemitismusforscherin.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben, zugeschaltet per Leitung aus Berlin. Sie haben ein Wort gefunden für die Ereignisse des 7. Oktober, das viele erst nachschlagen müssen, wahrscheinlich ich auch, nämlich Ruptur. Warum gerade dieses Wort und was besagt es?
Die Massaker um den 7. Oktober markieren einen tiefen Einschnitt, eine Zäsur, eine Ruptur, was aber nicht heißt, dass es einmal angeschnitten wurde. Vielleicht vor einem halben Jahr war das eine Ruptur, vielleicht auch am 8. Oktober. Aktuell sehe ich, dass diese Ruptur prozesshaft geworden ist, dass sie nicht ganz verheilt und auch nicht verheilen kann. Ich weiß nicht, ob das so ersichtlich und klar ist, aber am 7. Oktober wurden absichtlich und geplant Pogrome veranstaltet, Massaker an wehrlosen Zivilistinnen und Zivilisten verübt, von Angesicht zu Angesicht. Die Täter haben ihren Opfern ins Gesicht geschaut. Die Täter filmten ihre Taten, sie prallten mit dem Mord an Juden. Der Mord geschah in den Häusern, im tiefsten Inneren sozusagen der Intimsphäre einer jeden Person. Feiernde Menschen wurden überfallen, massenhaft ermordet, vergewaltigt. Körper wurden verstümmelt, verschleppt. Menschen wurden in Gefangenschaft genommen.
Sie erzählen das nach und schildern sehr eindrucksvoll, welche Bedeutung das für die jüdische Gemeinde hat. Das erforschen Sie auch mit Ihrem Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung. Darüber werden wir noch ausführlich sprechen in dieser Stunde. Scheuen Sie sich davor zu erzählen, wie Sie selbst diesen Tag erlebt haben damals?
Ja, wir sind aufgewacht und haben erstmal nicht verstanden, worum es geht. Raketenalarm und Kriege dieser Art, Raketenattacken kennen wir. Es hat gedauert, ich weiß nicht wie lange, bis ich festgestellt habe, dass es was anderes ist, dass da etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe, obwohl dieser Terroranschlag historisch sich in die Reihe anderer Anschläge reiht.
Sie sind aufgewacht und zwar aber in Berlin, wo Sie leben.
Ja, ich lebe in Berlin.
Aber bis 2001 waren Sie ja in Israel, haben da 10 Jahre gelebt.
Ja, ich bin in Israel aufgewachsen und auch meine Familie lebt in Israel. Und,
genau, wie eng ist das, wollte ich fragen, da tatsächlich die direkte Bindung noch?
Also sehr eng. Ich habe israelische Staatsbürgerschaft, bin in Israel aufgewachsen, meine Familie lebt in Israel.
Jetzt könnte man ja eigentlich dann erwarten, nach einem solchen Angriff käme dann erstmal eine riesige Welle von Mitgefühl, von Solidarität, wie zum Beispiel das in der Ukraine geschehen ist nach dem Angriff.
Genau das ist nicht eingetroffen und
Russen,
nicht angetreten.
Das wäre meine Frage gewesen, warum Sie denn glauben, dass das in diesem Fall ganz offensichtlich so anders ist?
Naja, dem liegt eine antisemitische Grundlogik zugrunde. Und zwar vielleicht nicht so intendiert und gewollt. Antisemitisch, aber nicht intendiert, ist das eben eine Struktur in der Deutung, in der Interpretation der Ereignisse, auch eine bestimmte Lesart des Nahostkonflikts, eine der häufigsten Muster, die ich erlebe und sehe, ist zwar die Bekundung der Anteilnahme, auch gerade auch im engen in der Nachbarschaft oder im Nahbereich und dann versehen mit dem Wort aber. Es gibt aber, als wäre das nicht möglich, einzusehen, was da geschehen ist, was da passiert ist, ohne gleich ein Aber dazwischen zu schieben. Die Solidarität und Anteilnahme mit ermordeten Menschen und mit dem Jubel übrigens auch und der Glorifizierung dieses Mordes und dieser genozidalen Attacke. Also das wäre eigentlich möglich, die Anteilnahme und Solidarität zu empfinden und auch zu bekunden, ohne diese an Bedingungen zu knüpfen.
Und wenn Sie jetzt miterleben am letzten Wochenende, auch in Berlin, wo Sie waren, Sie haben gerade schon drauf rekurriert, bei uns in München gab es zum Beispiel auch eine große Solidaritätskundgebung mit 8000 Menschen, die sich da versammelt haben, sagen Sie aber, da gibt es auch so viele andere Strömungen, das kann man auch nicht ungeschmälert so annehmen.
Also das, ich glaube, wir haben hier ein dialektisches Verhältnis. Es ist nicht entweder oder, es ist beides. Und es wäre nicht gut, generalisierend zu sagen, es gibt überhaupt keine Solidarität. Und letztendlich kommt es nicht nur auf die Anteilnahme emotional, auf die Beziehung, sondern auch auf Verständnis und zu sagen, können wir verstehen, was da vonstatten geht, was da passiert, was da geschieht oder eben bleibt das bei einer Anteilnahme ausschließlich. Ich würde sagen, dass beides zutrifft. Die Gewalt überwiegt aber. Die Gewalt im Alltag, die Einfühlungsverweigerung, die Schuldzuweisung, dieses Aber, das überwiegt an Hochschulen, Schulen, am Arbeitsplatz, in allen sozialen Bereichen erleben Juden und Jüdinnen jeden Alters Verunsicherung, fühlen sich und sehen sich auf sich allein gestellt, erleben auch Attacken, Grenzüberschreitungen, antisemitische Vorfälle. Und all das ist nur möglich, weil es antisemitische Strukturen gibt. Die Vorfälle sind nur die Spitze des Eisbergs.
Die Ernst-Ernster Talk heute auf Bayern 2 mit Marina Czarniewski, die uns zugeschaltet ist aus Berlin. Geboren im heutigen Lviv in der Ukraine. Dieser Satz ist toll, als es längst nicht mehr auf Deutsch Lemberg hieß, sondern auf Russisch Lwow. Und Teil der Sowjetunion war. Also eine wahnsinnige Geschichte dieses Ortes. Wie haben Sie die Stadt in den 80er Jahren als Kind in Erinnerung?
Ich bin tatsächlich bis heute sehr verbunden mit dieser Stadt, die sehr geschichtsträchtig ist. Das haben Sie sehr richtig gesagt. Die Schichten der Vergangenheit liegen aufeinander, übereinander und prägen auch die Bewohner. Die jüdische Geschichte war aber verschollen. Die jüdische Geschichte, auch die Geschichte vom Ghetto, vom Lager, der Shoah, die sich dort auch buchstäblich abgespielt hat, all das war verschollen, unsichtbar, überschrieben.
Was heißt war verschollen? Wie präsent war das in Ihrer Familie?
In der Familie war das sehr präsent, aber da draußen war das
ja in der offiziellen Lesart, Geschichtsschreibung.
Sozusagen, ja. Genau, in der offiziellen Geschichtsschreibung gab es ja die jüdischen Opfer nicht. Und aktuell entdeckt Lviv in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren die jüdische Geschichte dieser Stadt und dieser Region. Und das ist sehr besonders, auch sehr wichtig für das ukrainische Selbstverständnis und auch für das Jüdische im Ukrainischen. Und die Entwicklung um Maidan haben diese Suche nach der verschollenen Vergangenheit intensiviert.
Aber das heißt, Sie sind ja aufgewachsen dann offenbar eben in einer Gesellschaft, die eigene familiäre Vergangenheit verleugnet hat oder ignoriert hat oder weggemacht hat.
Grundsätzlich ist die sowjetische Geschichte durch Verdrängung und Verleugnung gekennzeichnet von unbequemen Vergangenheiten, die nicht dem Kurs entsprachen. So ist sozusagen die Verleugnung und Verdrängung der jüdischen Geschichte keine Ausnahme.
Und kam dann dort auch schon Antisemitismus in ihr Leben?
Antisemitismus war ein Strukturprinzip, was aber jetzt nicht durch Ukrainerinnen oder Ukrainer ausgelöst wurde, sondern das war in der Sowjetunion tief begraben. Auch staatlicher Antisemitismus war Teil der Struktur.
Wie religiös war denn Ihre Familie damals oder wie religiös konnte man dort überhaupt leben unter der Ägide?
Meine Familie ist auch nicht homogen, aber meine Herkunftsfamilie war sehr geschichtsbewusst und auch traditionsbewusst, aber nicht religiös.
Mhm. Mit 14 sind Sie da dann weg mit der Familie? Das finden ja nicht alle Teenager schön in dem Alter, ne?
Nein, das war bewegend und einschneidend, aber auch stärkend andererseits und bereichernd. Unsere ganze Familie ist nach Israel ausgewandert, auch aus Überzeugung. Und bis jetzt lebt meine Familie auch in Israel.
War das dann sowas, wie das wir in Deutschland mit dem Begriff Kontingentflüchtlinge teilweise kennen, eben wo aus religiösen Gründen dann eben Menschen aufgenommen wurden?
Das ist eine andere Geschichte der Migration nach Deutschland. Israel hat Juden und Jüdinnen aufgenommen als Teil der israelischen Gesellschaft und vom Anfang an, und das war ein anderer, wahrscheinlich waren das andere Kämpfe und andere Integrationsschritte und Bemühungen.
Das heißt, ein anderes Land als Israel wäre auch nie in Frage gekommen, war auch nie diskutiert.
Für meine Familie kam das nicht in Frage, nein. Es gab andere Möglichkeiten, aber das war eine sehr bewusste Entscheidung.
Hätten Sie denn gerade mitsingen können? Oder haben Sie das Musikstück verstanden, was wir da gerade gespielt haben, aus der Ukraine?
Ja, natürlich.
Ja, wobei die Sprache ja auch teilweise nicht so wirklich gewollt wurde. Also sprechen Sie noch Russisch in erster Linie oder wie eng ist das?
Also ich bin mit der ukrainischen Sprache aufgewachsen, auch wenn wir in der Familie diese Sprache nicht gesprochen haben. Meine Großeltern konnten Polnisch, konnten Ukrainisch fließend, zumindest die Großeltern aus Lviv. Und oder aus Lemberg, wie meine Großmutter die Stadt genannt hat. Ich habe ja viele Jahre auch nach Maidan in der Ukraine gearbeitet und kann verstehen, ich verstehe die Sprache, kann sie nicht so gut sprechen, aber verstehen tue ich.
Jetzt gibt es einige Menschen, die sowohl den Überfall Russlands auf die Ukraine erlebt haben im Februar 2022, als auch den der Hamas auf Israel vor einem Jahr. Und ich glaube, gerade diese Menschen haben Sie auch in Ihrer Studie, wo Sie sich um die Entwicklung des Antisemitismus kümmern, besonders betrachtet. Wie äußert sich das in dieser Studie?
Sie meinen die laufende Studie zu Erfahrungen, zu Auswirkungen des 7. Oktober auf die jüdische und israelische Community, richtig?
Ja, genau.
Diese Studie läuft tatsächlich, wurde ermöglicht durch die Förderung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und zusammen mit meiner Kollegin Friederike Lorenz-Sinai erforschen wir die Auswirkungen, die Folgen des Terrors auf Juden und Jüdinnen hierzulande. Und inzwischen haben über 100 Menschen sich beteiligt an dieser Studie. Und das, was wir empirisch nachzeichnen können, ist die tiefe Verstörung und Verschiebung der Normalität. Eine tiefe Verunsicherung, viel Wut, gleichzeitig aber auch viele Gedanken, viele Strategien, wie damit umgegangen werden kann. Viele Menschen suchen oder Menschen, die wir interviewt haben, suchen nach jüdischen Räumen, nach Räumen, die geschützter sind. Sie teilen, auch wenn sie sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, teilen sie trotzdem auch gemeinsame Erfahrungen, sowie die Erfahrung der sozialen Isolation oder auch Einengung von sozialen Räumen, von Beziehungen infolge vom 7. Oktober. Und das ist eigentlich absurd. Absurd, weil der 7. Oktober eigentlich zu was ganz anderem hätte beitragen können.
Aber speziell natürlich Menschen, die dann schon in Israel möglicherweise waren und schon vorher eben im Februar 2022 einen Überfall auf ein Land erlebt haben, sind da natürlich besonders nochmal im Mittelpunkt.
Genau, wenn Menschen sozusagen ausgehen von der Frage, wie der 7. Oktober auf sie gewirkt hat, über ihre Erfahrungen, über ihre Gefühle berichten, über ihre Einschätzung, dann spielen biografische Gegebenheiten und Faktoren eine ganz große Rolle. Und so kommen wir auch in diesen Gesprächen, in diesen Interviews zu der Mehrschichtigkeit von unterschiedlichen Gewalterfahrungen. Dazu gehört der Krieg in der Ukraine ebenfalls. Für Menschen, für die es relevant ist, spielt beides eine ganz große Rolle in der Verwebung und Verbindung.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Marina Tschernivsky, Soldatin in der israelischen Armee.
Freiwillig oder verpflichtend?
Darauf war ich nicht vorbereitet, dass Sie das fragen.
Entschuldigung, nein, aber Sie erinnern sich.
Ja, klar. Ja, verpflichtend.
Verpflichtend?
Mhm.
Als Einwanderer muss man da dann nach ein paar Jahren automatisch einrücken?
Das spielt keine Rolle.
Okay.
Als Israelin musste ich eingezogen werden und war eben Teil, genau.
Wie lange?
Ein Jahr und 10 Monate.
Mhm. Was da gemacht?
Damals war das ein Geheimnis. Ich durfte
nicht darüber
sprechen.
Wie gut, dass wir die Zeit inzwischen überwunden haben.
Genau. Ja. Ich war tatsächlich in der Militärjustiz tätig.
Und das war relativ bald nach dem Ankommen oder wie lange hat es gedauert?
Na, ich habe die Schule beendet, Abitur gemacht und dann gearbeitet und dann wurde ich eingezogen.
Wie war denn dieses Ankommen? Sie haben ja vorhin schon von den Sprachen gesprochen. Jiddisch war nicht dabei.
Nein, Israel sprechen Menschen Hebräisch.
Richtig, aber ich will auf Jiddisch, weil Sie im Vorgespräch der Kollegin erzählt haben, dass es das schon gab, aber
ja,
eher
Großeltern
als Geheimsprache.
Konnten, genau, haben ihre Geheimsprache gesprochen. Das hat mir eher geholfen, Deutsch zu lernen als Hebräisch. Ja, Hebräisch wurde dann bewältigt.
Ist, glaube ich, eine der eher schwierigen Sprachen, oder?
Ich würde das anders einschätzen.
Okay.
Das ist eine faszinierende Sprache, die aber auch gleichzeitig ziemlich einfach ist, zumindest für mich.
Wie waren denn Ihre Erwartungen damals an Israel? Eben, wie gesagt, als Teenager mit 14 dorthin zu kommen, in eine völlig andere Umgebung.
Na, Migration birgt ja immer Chancen und Risiken und ist immer eine einschneidende Erfahrung, hängt auch damit zusammen, ob Menschen sich freiwillig dazu entschließen oder die Migration abwägen. Wir hatten schlicht keine andere Wahl, wir mussten gehen. Das heißt, dass die Entscheidung auszuwandern aufgezwungen oder auch politisch erzwungen wurde. Mich hat niemand gefragt, ob ich fortgehen will. Ich bin aber, klar, ich beurteile heute, ne, aus der heutigen Sicht, ich denke, dass das eine sehr richtige und wichtige Entscheidung war, auch für mein Leben, auch für das Leben meiner Geschwister.
Und Sie wollten unbedingt ins Kibbutz?
Ich wollte in einem Kibbutz leben. Dieses Leben, das Leben in einem Kibbutz hat mich fasziniert. Ich habe immer wieder Zeit in Kibbuzim verbracht und auch gearbeitet. Letztendlich war ich auf einem Internat und genau.
Was hat Sie dann davon abgehalten? Weil es ist ja eine sehr bewusste Entscheidung, da in so einen Kibbutz zu gehen.
Ja, ich habe ja in keinem Kibbutz dauerhaft gelebt.
Ja, eben.
Genau, deswegen nach der Zeit im Internat, das waren immerhin 3 Jahre, habe ich dann die Freie gesucht.
Und dann ging es eben irgendwann mal in die Armee, die wir heute alle beobachten, auch mit dem, was im letzten Jahr geschehen ist, an ganz verschiedenen Bereichen und ganz verschiedenen Auseinandersetzungen und man immer so den Eindruck hat, diese Armee, dieser Geheimdienst ist mehr oder weniger unvergleichbar erfolgreich, effizient und gut.
Also Geheimdienst und Armee, das sind auch nicht zwingend zusammengehörige Begriffe.
So aber wir schauen natürlich auf beide. Gut, bleiben wir bei der Armee.
Genau, wir schauen ja von hier. Ne? Unser Blick ist, unsere Linse ist zwar vielleicht scharf gestellt, aber trotzdem getrübt durch andere Linsen oder überlagert. Meine Erfahrung im Inneren war eine andere. Das ist Teil des Lebens und eine Pflicht und eine wichtige Aufgabe. Und Sie können mit Dingen nicht einverstanden sein und Dinge kritisieren, selbstverständlich. Und andererseits verstehen Sie, dass es nicht anders geht. Wenn ich mich dagegen entscheide und die anderen sich dagegen entscheiden, gibt es einfach kein Land mehr. Also die sozusagen die Abwehr und die Rolle der Armee in Israel ist eine sehr wichtige. Ich weiß, dass der Blick von hier dahin einfach ein anderer ist. Und der ist an sich und für sich genommen oftmals sehr komplex, problematisch, vielleicht auch einseitig.
Wie kommt es aber zu diesem Renommee, also zu unserer Perspektive da? Was ist an der Ausgestaltung dort so, dass dieser Eindruck entsteht? Ist das eine finanzielle Ausrüstung in erster Linie, die da ist? Geht es da auch eben, wie Sie sagen, viel mehr um die Mentalität, also um das Akzeptieren der schieren Notwendigkeit?
Also natürlich gibt es auch Menschen, die sich dagegen entscheiden und das ja auch durchziehen. Aber grundsätzlich ist das ein, ein fester Bestandteil der Sozialisation in Israel. Viele Menschen setzen sich trotzdem und dennoch damit kritisch auseinander mit ihrem Dienst, auch mit ihren Aufgaben, auch mit Handlungen, politischen, aber auch militärischen Entscheidungen und Handlungen. Das heißt, es sind keine dogmatische, festgeschnürte Vorstellungen, die Menschen da von der Armee haben. Und ich würde das daher tatsächlich als einen immanenten strukturellen Teil des Aufwachsens betrachten und der sozialen Pflicht und Aufgabe.
Man kann sich ja, wenn ich das richtig weiß, aus religiösen Gründen befreien lassen, auch von der Armee als orthodoxe Juden. Geht es auch aus anderen Gründen, wie das früher bei uns war, mit dem Zivildienst, mit der Kriegsdienstverweigerung?
Es gibt Menschen, die sich nicht nur entscheiden, Zivildienst aufzunehmen, sondern auch empfohlen bekommen. Definitiv gibt es Möglichkeiten, den Dienst zu verweigern. Aber das tut, glaube ich, eine Minderheit. Und aktuell sind ganz andere, in den letzten 20 Jahren haben wir andere Entwicklungen, die aber nicht mehr Teil meiner Biografie in Israel sind, sondern auf die ich auch aus der Distanz schaue.
Hm. Sie sind, Ihre Biografie, nach Israel gekommen 1990. Da war der erste Palästinenseraufstand, die Intifada von 87 Grad, so halbwegs rum, kam aus dem Gazastreifen, Libanon, Beirut, zuvor besetzt von Israel, 10.000 Tote im Libanonkrieg, das Land immer wieder geprägt von palästinensischen Selbstmordanschlägen. Das waren jetzt nicht die Schlagzeilen von 2024, sondern von 1990. Haben Sie je eine Illusion von Frieden in Ihrem Land und mit den Nachbarn dort gehabt und erlebt?
Ja, für Frieden gehören ja mindestens zwei Parteien. Das muss gewollt sein, sozusagen der Frieden. Sozusagen kann ja nur entstehen, ist natürlich sehr komplex und nicht zu beantworten in diesem Talk, aber kann nur entstehen, wenn grundsätzliche Berechtigung auf Existenz anerkannt wird oder besteht. Dass Israel anerkannt wird in der Existenz. Genau, dass dieses Recht nicht abgesprochen wird und dass die Fantasie der Vernichtung und Auslöschung aufgegeben wird. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Prämissen für weitere Schritte. Ich bin schon auch in unterschiedlichen Phasen groß geworden. Ich habe gelebt, wie viele andere Menschen in dieser Zeit, mit den Terroranschlägen, mit den blutigen und sehr bedrohlichen Terroranschlägen, an die wir uns damals gewöhnt haben. Auch mit dem Krieg, mit dem Angriff aus dem Irak beispielsweise, zu Beginn meiner Zeit in Israel. Ich habe Anschläge gesehen, wir haben Anschläge direkt und indirekt wahrgenommen, erlebt und diese Gefahr sozusagen als Zivilistin ermordet zu werden beim Einkaufen war immanent groß und sie ist nach wie vor sehr groß.
Hat dieses Gefühl, mit dem Sie da groß geworden sind, diese Präsenz der Gefahr, ganz persönlich ja auch eine Rolle gespielt, dass Sie 10 Jahre nach dem Ankommen in Israel mit 24 nach Berlin gegangen sind zum Studieren?
Ich wollte nach dem Militärdienst und dann daran angeschlossen im Studium der Psychologie und Verhaltenswissenschaften einfach einige Monate aussetzen. Und das habe ich, ich habe auch gearbeitet all die Studienjahre und auch nach dem Studium ein Jahr voll gearbeitet. Als Arbeitspsychologin und mir war sehr wichtig, auch meinen Interessen nachzugehen. Ich habe mich immer für die deutsche und jüdisch-deutsche Geschichte interessiert.
Wo kommt das her? Familiär bedingt auch? Oder?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Und das, seitdem ich mich an mich erinnern kann, habe ich mich für diese Themen einfach interessiert.
Weil die nächste Frage auf meinem Zettel wäre gewesen, ausgerechnet Berlin.
Ausgerechnet Berlin und genau deshalb auch Berlin, weil mich die jüdisch-deutsche Geschichte, die Geschichte der Shoah, die Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, das hat mich gepackt, das hat mich sehr beschäftigt, sehr fasziniert auch gewissermaßen. Und daher habe ich Berlin auch auf meinen Zettel, auf meinem Zettel gehabt, um eben genau für einige Monate nach Berlin zu kommen. Und aus wenigen Monaten sind Jahre geworden, 2 Jahrzehnte und sogar mehr. Berlin hat sich an mich gebunden oder die Stadt hat mich gebunden.
Da haben Sie aber einen ganz schönen Klotz am Bein, wollte ich sagen, wenn Berlin sich an Sie gebunden hat. Aber schon wieder eine neue Sprache dann eben einfach auch mal mitgenommen. Ne?
Genau.
Okay.
Es war aber nicht geplant, hier zu bleiben. Ich kam für eine Zeit, für einige Monate und habe mich dann währenddessen entschlossen, deutsche Sprache zu lernen und zu versuchen, hier mein Studium, ein zweites Studium aufzunehmen und habe hier dann mich beworben.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Marina Czarniwski. Vor 10 Jahren ist es ja, gell, dass Sie Ihr Kompetenzzentrum gegründet haben?
Genau, ich habe 2014 das Kompetenzzentrum gegründet, auf der Basis vorangegangener Projekte, die damals ziemlich innovativ und zeitgemäß waren.
Heißt ausführlich, um das nochmal allen anderen zu sagen, Kompetenzzentrum für Antisemitismus-kritische Bildung und Forschung.
Genau, in Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
So viel Zeit muss sein, genau. Was ist diese Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland?
Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ist ein geschichtsträchtiger Verband der sozialen Arbeit mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Im Nationalsozialismus wurde diese Geschichte unterbrochen, Geschichte der sozialen Arbeit. Für die jüdischen Communities heute Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Das Kompetenzzentrum ist aber ein Institut in Trägerschaft dieses Verbandes. Und sitzt in Berlin, also das Kompetenzzentrum sitzt in Berlin und arbeitet bundesweit, ermöglicht durch verschiedene Förderungen für verschiedene Projekte. Und wir forschen zu Antisemitismus-Institutionen in fester Partnerschaft mit der Fachhochschule Potsdam und bilden Fachkräfte, Führungskräfte weiter und fort. Entwickeln Konzepte, bringen Diskurse voran.
Und spätestens mit der Gründung dieses Kompetenzzentrums ist aus dem Antisemitismus offensichtlich auch eine Art Lebensthema für Sie geworden.
Ja, ich bin ja, seitdem ich in Deutschland bin, tatsächlich mit diesem Thema befasst, ausgehend von Lehrstellen in der Thematisierung von gegenwärtigem Antisemitismus, in der Thematisierung der Shoah, der Gefühlserbschaften, dem Thematisierung der sozialen, emotionalen Erbe.
All das ist wieder sehr wissenschaftlich, akademisch und sehr weit weg von Ihnen, wie Sie es erzählen.
Wir haben einfach massive Herausforderungen im Umgang mit Antisemitismus der Gegenwart. Der historische Antisemitismus scheint begriffen und verstanden zu werden, was ich auch nicht so sehe, aber so wird gedacht. Aber die Brisanz, die Relevanz von aktuellem Antisemitismus war lange, lange Zeit kein Thema. Und das wollten wir auf die Agenda setzen, in die Fort- und Weiterbildung integrieren, in die Ausbildung bringen und Menschen darin befähigen, mit Antisemitismus umzugehen in ihrem beruflichen Alltag.
Sicher sehr viel konkreter ist das bei OFEC, bei einer Beratungsstelle, die Sie eben auch noch machen, für antisemitische Vorfälle.
Genau, wir haben 2017 OFEC als Projekt gegründet und 2019 als Verein. OFEC ist die erste Beratungsstelle in Deutschland, die sich auf Antisemitismus und community-orientierte Beratung von Betroffenen spezialisiert. Wir beraten Betroffene von Antisemitismus, ihre Angehörigen, ZeugInnen, antisemitischer Straftaten und Vorfälle und begleiten und arbeiten auch ganz, ganz eng mit verschiedenen NGOs, mit Schulen, Hochschulen, mit Politik. Und
Nun gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, gerade um diesen Jahrestag heute und Statistiken. Also gerade kam eine aus Bayern auch, wo es also heißt, da wäre das Vorkommen von israelbezogenem Antisemitismus um 1.000% gestiegen. Also 527 Vorfälle sind da registriert worden nach 43. Mit welchen Erlebnissen kommen die Menschen zu OFEC, zu Ihnen? Wo ruft das? Gibt es eine Telefonhotline und anderes?
Genau, OFEC hat eine bundesweit geschaltete Hotline und auch Standorte und Büros in Berlin, Baden-Württemberg, in Hessen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Wir beraten Menschen bei allen Formen von Antisemitismus, egal was sie erlebt haben. Sie müssen aber einen Anlass haben, um zu uns zu kommen. Mhm. Nach dem 7. Oktober suchen uns aber auch vermehrt und verstärkt Menschen auf, auch ohne antisemitischen Vorfall der jüngsten Zeit. Aber die meisten, die zu uns gelangen, haben massive Anfeindungen erlebt oder Diskriminierung erfahren, verschiedene antisemitische Situationen, Grenzüberschreitung, Entgrenzung, gar körperliche Gewalt. Und wir haben gestern unsere Jahresstatistik, Beratungsstatistik veröffentlicht. Unsere Beratung hat sich in den 12 Monaten verfünffacht.
Okay, also bei Ihnen sind es keine 1000%, sondern immer dann 500%.
Ja gut, das ist immer je nachdem.
Ja, ja klar, sicher. Die
Ausgangs- wir da drauf schauen.
Auf alle Fälle viel größer und viel, viel mehr geworden.
Wir haben mehr Fälle aufgenommen und beraten als in 6 Jahren unseres Bestehens bis zum 7. Oktober.
Ist Ihr Eindruck, manifestiert sich da nur ein latent bereits schon vorher vorhandener Antisemitismus oder sehen Sie eine neue Qualität in dem, was da seit dem Jahr passiert?
Wir sehen definitiv eine neue Qualität und Quantität, beides. Die Qualität schöpft sich, glaube ich, aus dieser Enthemmung. Also es ist etwas passiert. Nach dem 7. Oktober ist es legitim geworden, auch offenen Antisemitismus auszuleben, auch sozusagen Benachteiligung und Ausschluss zu erklären, zu legitimieren durch den Krieg in Israel und Gaza. Menschen erleben wirklich massive Anfeindungen und Übergriffe in ihrem Nahbereich. Und das ist das, was uns sehr, sehr beunruhigt an Orten, wo sie eigentlich fest davon ausgehen, sicher zu sein. Mhm. Das heißt, für Juden und Jüdinnen ist es in Deutschland nicht möglich, ohne Einschränkung zu leben. Kein sozialer Bereich ist davon ausgenommen. An Schulen, Hochschulen, auf Arbeit, im Gesundheitssektor, beim Arzt, beim Einkaufen kommt es zu direkten oder auch indirekten antisemitischen Übergriffen.
Übergriffe? Müssen wir uns keine Sekunde drum unterhalten. Anfeindungen geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja schon auch viele, die sagen, man kann sich offensichtlich kaum mehr hier kritisch wirklich mit der Politik und Kriegsführung Israels auseinandersetzen.
Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also es ist absolut inakzeptabel, Gewalt, verbale oder tägliche
Gewalt. Genau, das hatte
Gewalt,
ich ja gesagt.
Genau,
das
gegen Juden und Jüdinnen durch den Konflikt zu erklären. Das ist eine Verknüpfung und Verbindung, die an sich problematisch ist. Und
genau, die ich ja auch nicht gemacht habe.
Sondern ich habe
gesagt, geht gar nicht. Ich habe gesagt, geht gar nicht, gar keine Frage. Trotzdem gibt es ja Menschen, die sagen, es ist offensichtlich ganz schwer, sich hier kritisch mit der Politik und Kriegsführung
das tun Menschen aber die ganze Zeit
auseinanderzusetzen, ohne als antisemitisch zu gelten.
Ich finde es sehr bezeichnend, dass die Angst vorm Vorwurf so schwer wiegt, viel schwerer als die Wirkung von antisemitischer Gewalt. Und dass Menschen scheinen Angst zu haben vor Juden vielleicht oder auch vor Instrumentalisierung. Ich glaube, das wird permanent über Israel gesprochen. Wenig faktisch, mehr sozusagen beruhend oder ausgehend von Fantasien oder auch Mythen über Israel. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir hier eine sachliche, auch versachlichte Grundlage haben, auf der wir Kritik äußern. Kritik ist sehr wichtig, grundsätzlich Kritik und auch Mut zur Korrektur.
So sind wir dann ja am Anfang meiner Frage und am Ende Ihrer Antwort wieder zusammen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Marina Czerniewski. Lieber Tango als TV.
Wie ist die Tango-Szene in Berlin?
Ich wusste nicht, dass Sie danach fragen.
Aber Sie wissen, wie sie ist.
Ja, ich weiß es ein wenig, habe da Einblicke. Ja, Tango ist tatsächlich ein ganz wichtiger Ausgleich für mich. Ist an sich auch faszinierend und eine Welt, würde ich sagen, Weltkultur oder das, was sie überall in jedem Land fast aufsuchen können, sich mit Menschen verbinden und vernetzen können. Aber selbst da kommt es gelegentlich zu unangenehmen Erfahrungen und Situationen.
Echt? Beim gemeinsamen Tango-Tanzen?
Auch beim Tanzen, auch beim Tango.
Was haben Sie da erlebt?
Diese Themen durchdringen ja alle gesellschaftliche Schichten. Und da sind Menschen ja auch sehr erfasst von gesellschaftspolitischen Entwicklungen, auch wenn es heißt, dass beim Tango eigentlich alles draußen gelassen wird.
Was haben Sie da erlebt?
Ja, Grenzüberschreitungen, vielleicht auch Diskussionen, aber vor allem grenzüberschreitende Erfahrungen, auch nicht nur in Deutschland, genau. Aber ich lasse mich davon tatsächlich nicht einschüchtern. Dafür ist mir Tango sehr wichtig. Tango ist ja sehr geschichtlich. Eigentlich zeichnet die Geschichte vom Tango auch die jüdische Geschichte nach. Mhm. Nicht nur die europäische und die argentinische und italienische, sondern auch die Geschichte von Exil und multikultureller, transnationaler Verbindung.
Politisches Tanzen.
Tango kann politisch sein, muss aber nicht.
Also ich habe das einmal erlebt in München, das ist eine ganz tolle Szene auch, wo dann wirklich abends auf großen Plätzen sich Menschen plötzlich versammeln, haben einen Subwoofer dabei oder eine riesen Box, stellen die da auf und fangen dann einfach an, in Gruppe zu tanzen. Ist das in Berlin genauso?
Ja, in Berlin gibt es auf jeden Fall Orte, wo draußen getanzt wird. Früher vor der Pandemie gab es sie noch im Übermaß, heute nicht mehr so viele. Ich glaube schon, dass Menschen eine Sehnsucht haben nach dieser Musik und auch nach Kontakt und Beziehung, die, sage ich mal, ganz anders ist als im echten Leben. Da im Tango gibt es oft einfach Situationen, wo sie keine Vergangenheit haben, wo sie einfach nur Gegenwart genießen von ein paar Minuten Tanz und Kontakt und Menschen lernen, glaube ich, auch sehr viel über sich in diesem Tanz.
Tja, wie erstrebenswert das wäre, oder ohne Vergangenheit sein zu können. Wie passt in diesen Zusammenhang, weil es gerade auch hieß, in dem Vorspruch, lieber Tango als TV, Fernseher, haben Sie keinen?
Tatsächlich, seitdem Kinder auf der Welt sind, gibt es sowas zu Hause, wird aber selten geschaut, beziehungsweise wir ringen darum, dass.
Wenn Sie sagen, Liana, nur weil Sie gesagt haben, kann ein Leben ohne Vergangenheit, kann er da auch
Tango hat ganz viel Vergangenheit.
Ja, aber kann er möglicherweise auch ein Ausblenden der Gegenwart und der Realität sein?
Sie können mit Menschen tanzen, die Sie nicht kennen. Oder Sie tanzen mit Menschen, die Sie nicht kennen. Die haben keine gemeinsame Vergangenheit. Und der Tanz verbindet und dann trennt auch. Und das ist was Schönes. Das haben wir im echten Leben nicht so, nicht in dieser Form.
Und dann braucht man es auch nicht im Fernseher. Sehen Sie, so habe ich Tango noch nie gesehen. Wunderbar. Weil wir bei ganz Persönlichem sind, wie begehen Sie denn ganz persönlich oder haben es schon getan, diesen 7. Oktober?
Ja, wir sind ja heute am 7. Oktober. Es ist nicht das jüdische Datum, aber sozusagen weltliches Datum. Tag der Trauer, etwas verstörend. Es ist ein neues historisches Ereignis entstanden, das so viel Wucht in sich birgt, viel Schmerz, Trauer, Wut. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, wie ich das persönlich einordne. Mir fehlt die Zeit für Reflexion und einfach fehlt jegliche Zeit, um darüber nachzudenken, wie das für mich persönlich ist. Ich denke, gerade OFEC als Beratungsstelle, die gerade insbesondere in Krisenzeiten zugänglich sein muss, Angebote schaffen muss für Menschen, die davon belastet sind, da haben wir einfach überhaupt keinen Freiraum.
Also ein bisschen Reflexion hatten wir trotzdem in dieser Stunde und haben gemerkt auch, wie Sie damit ringen ein bisschen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Stunde,
vielen
Marina
Czerniewski.